Wir wollen Gott loben und preisen und die Zeit auskaufen und so nach und nach, bis die einen und der anderen noch kommen, einfach singen und Gott anbeten. Lass uns aufstehen. Wer würde es wagen, sich mit dir zu vergleichen, Herr? Wer ist dir gleich? Du, der so klein wird, der unsere menschliche Gestalt annimmt. O großer Gott, ich bete dich an. Du bist gewaltig. Anbetung sei deinem Namen. Gelobt und gepriesen seist du, o Gott. Halleluja, halleluja. Wir preisen dich, Immanuel. Uns ist ein Sohn geboren, heißt es beim Propheten. Ein Sohn ist uns geschenkt. Und du sollst ihn Immanuel nennen. Immanuel, Gott mit uns. Und das ist der Zweck der Menschwerdung Jesu. Gott will ganz mit uns sein, bei uns sein, um uns sein, in uns sein. Immanuel. Halleluja. Amen. Lass uns Platz nehmen. Immanuel, Gott mit uns. In einer Zeit, wo Dornen und Disteln wachsen und alles in Schutt und Asche liegt, in dieser Zeit hat der Prophet Jesaja eine Verheißung gegeben, dass eine Jungfrau schwanger wird und einen Sohn gebären wird. Und du sollst ihn Immanuel nennen. Herrlich. Gott mit uns und Gott bleibt bei uns. Seit dieser Verheißung ist Gott, Jesus Christus, unser Teil, ein Stück von uns. Und er bleibt ein Stück von uns. Mein Thema heute ist, warum musste Jesus überhaupt geboren werden? Gab es keinen anderen Weg? Gott ist doch so erfinderisch, so kreativ, so schöpferisch, hat alles so wunderbar geschaffen. Konnte er es nicht möglich machen, dass Jesus auf eine andere Art und Weise zu uns kommt, uns erlöst, uns frei macht, uns zu Kindern Gottes macht? Gab es keine andere Möglichkeit als so? Wir hätten ja auch mit der Geburt oder bei der Geburt schon irgendetwas mitkriegen können und wir wären schon als Gotteskinder zur Welt gekommen. Aber wir kommen als Menschenkinder zur Welt. Und wir müssen uns entscheiden. Und Jesus kam und sah dieser Prüfstein, an dem sich die Geister scheiden. Und er ist der Baustein, den die Bauleute verworfen haben, heißt es in der Bibel einmal. So, heute Abend, bevor ich weiter fortfahre, ich lade euch ein für morgen. Morgen 17 Uhr haben wir unser Heiligabendgottesdienst. Und das Thema wird sein, Gott gibt uns, was wir brauchen. Also Gott ist nicht ein knausiger Gott. Gott ist mehr als ein Milliardär. Er ist so reich und er beschenkt uns. Und zwar, er beschenkt uns mit einem Baby Jesus. Gott gibt uns mehr, als was wir je uns ausmalen können, überbitten und verstehen. Und zumindest, er gibt uns immer das, was wir brauchen. Den Schlüssel. Den Schlüssel zum Leben. Dann am Freitag, ersten Weihnachtstag, um 11 Uhr ist der Gottesdienst. Der Erlöser bringt die Erlösung, wird das Thema sein. Aber wir werden Weihnachten feiern. Und ich möchte alle Mitarbeiter auch da herzlich einladen. Ich möchte den Mitarbeitern Dankeschön sagen für die gute Zusammenarbeit das ganze Jahr über. Ihr wart so fleißig, ihr habt so mitgewirkt und mitgearbeitet. Ohne euch wäre die Sache nicht gelaufen. Angefangen von der Tontechnik, Musik, Tageslichtprojektor. Ja, und alles, das schön warm und angenehm ist und geputzt ist und alles ordentlich ist, es ist alles, ich verdanke euch alles. Nicht, ich predige nur, ich diene euch am Wort, aber ihr dient mit Händen und ihr dient praktisch. Und ich möchte euch an diesem Tag auch besonders Dankeschön sagen. So, dann am Samstag, 19 Uhr, den 26. 19 Uhr, ohne Weihnachten gäbe es keine Erlösung. Also, Tag davor ist das Thema Weihnachten, also der Erlöser bringt Erlösung und dann ohne Weihnachten gäbe es keine Erlösung. Eigentlich Fortsetzung von dem, warum ist Jesus überhaupt geboren. Und dann, wie gehabt, geht es weiter. Silvester, könnt nachlesen, die neuen Zettel sind da. Und auch da möchte ich der Gertrud auch ganz, ganz herzlich danken. Sie ist so fleißig, dass sie ständig euch auf dem Laufen hält. So die Themen, dass gleich alles gedruckt ist und dann immer jeden Monat eine andere Farbe vom Papier. So, dass wir auch immer rauskriegen, was, wo, wann stattfindet. Immer so die ganzen Monatsthemen. Warum ist Jesus überhaupt geboren? Warum musste Jesus überhaupt geboren werden? War das überhaupt nötig? Ich stelle mal diese Frage, die ich mir selber stelle, stelle ich euch oder ich stelle im Raum hier und einfach, wir wollen die beantworten oder versuchen zu beantworten. was für einen Sinn macht es, dass für Gott und uns, dass er Jesus sandte. Er ist ja vor 2000 Jahren passiert, einmal geboren, und soll das die große Revolution sein? Hat Gott sich verausgabt, indem er seinen Sohn, sein Bestes, sein Alles gab? Hat er sich den Stress nicht sparen können? Also wenn ich daran denke, der Sohn Gottes muss leiden, muss sterben, muss verworfen werden, der Heilige Geist wird verspottet, also auch ein Teil der Gottheit, hätte sich die Gottheit das alles nicht sparen können? Also mal diese Gedanken, Kinder fragen viel, und ich denke, über Fragen kommen wir auf die Wahrheit oder zur Wahrheit, und fragen darf man wohl. Manche Leute sagen, das darf man nicht fragen. Die letzten Predigten waren die Menschlichkeit Jesu, der verdrängte Jesus. Könnt ihr euch auf CD oder Kassette euch das anhören, dieser verdrängte Jesus. Ich habe heute, ich glaube heute oder gestern Abend, beziehungsweise es ist immer Tagesüberschneidung, habe ich aus Kalifornien ein Mail bekommen: Pastor, stellen Sie sich mal vor, in Santa Rosa in Kalifornien müssen jetzt alle Beamten durch die Stadt gehen und alle Engel entfernen, alle Sterne entfernen in eine Ortschaft. Der Bürgermeister oder der Landrat hat angeordnet, keine religiösen Symbole dürfen an den öffentlichen Gebäuden über die Straße hängen. Also du siehst, das Kreuz zuerst muss mal weg, dann kommen die Sterne weg, dann kommen die Engel weg. Die Leute werden atheistischer und atheistischer, und das in diesem seligen Kalifornien, USA. Nur als Beispiel. Und hat sogar geklagt und hat Recht bekommen von der Verfassung, und dass er darf also alles abräumen. Alles, was so religiös ist. Keine religiösen Symbole. Und warte mal, bald kommt Hammer und Sichel. Das wird hängen dürfen. Und da werden sie nicht mehr viel tun können. Oder Halbmond. Oder was es auch immer ist. Und das Argument war, wir unterstützen keine Religion. Aber ohne Religion läuft nichts. Der Mensch ist religiös von Anfang an. Noch bevor sie Paläste, Burgen und Schlösser oder sonst was bauten, Türme bauten, haben die Menschen Altäre gebaut. Der Mensch ist immer religiös gewesen von Anfang an. Dann meine Predigten. Wir haben ein bisschen Probleme gehabt mit der Predigt des Weihnachten heidnisch. Der Teufel wollte nicht, dass es rüberkommt. Dann kam es ganz schnell im Internet, aber wir haben das wieder komprimiert und wieder auf normale Lautstärke und normale Stimme gebracht. So, okay. Warum hat Gott keinen anderen Weg gesucht, um uns zu erreichen, mit uns Kontakt aufzunehmen? Gab es wirklich keine Alternative? Musste Jesus erst Mensch werden, um uns zu erlösen? Hätte das nicht auch als Engel machen können? Gabriel, Michael oder noch mit ein paar Engeln dazu? Der perfekte, der so perfekte Gott, dem alles gelang, stellte bei der Erschaffung des Menschen einen Manko. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Alles war wunderbar, alles war prima, alles war perfekt. Aber dieser perfekte Gott stellt fest, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Gut, er macht ein Gegenüber, ist die liebe Eva, als Gehilfe oder Gehilfin oder Gehilfe. Aber das ist nicht alles. Der Mensch ist mit der Eva oder mit dem Gehilfen, dem Adam, nicht ganz so glücklich. Denn die bringen einander in Probleme. Einer wie den anderen. Der eine gibt es und der andere beißt es. Und es ist passiert. Also es war nicht gut. Und da heißt es noch einige oder ein paar Jahrhunderte später, und es gereute Gott, dass er Menschen gemacht hat. Der perfekte Gott gereut, dass er überhaupt Menschen macht und sagt, ich will alles vertilgen. Ich will mit den Leuten nichts mehr zu tun haben. So musste zu dem unvollkommenen Menschen, unvollkommen, muss Gott gereute, dass er überhaupt Menschen gemacht hat, musste jemand kommen, der das Werk vollendet, das Gott angefangen hat, und zwar vollkommen macht. Warum musste Jesus geboren werden? Weihnachten ist nicht irgendwie eine Idee von irgendjemandem, sondern aus der Gottheit heraus. Ich kann mir vorstellen, dass dort oben heiß diskutiert wurde. Der Heilige Geist und der Sohn. Vater, wir können uns nicht leisten, jetzt die Menschheit zu vernichten. Es muss eine Möglichkeit geben, dass der Mensch gerettet wird. Unser Werk, sonst triumphiert der Teufel und lacht einzig ins Fäustchen und sagt, guck mal, die sind sowieso nicht in der Lage, die Welt zu regieren. Die sollen mir lieber die Herrschaft abtreten, diesem Luzifer hier. Und dann hätte der Teufel recht bekommen. Aber diese Diskussion im Allerheiligsten, du musst mir vorstellen, es ist nicht so, dir mir nichts gewesen. Da war ein Kampf, nicht nur in der Engelwelt, nicht nur in der Geisteswelt, sondern auch innerhalb der Gottheit. Vater, das geht nicht. Vater, ich gehe. Also Vater, erlaube es mir, dass ich gehe. Und dann hat Gott grünes Licht gegeben, oh Gott Vater, für Jesus. Und dann sagt der Heilige Geist, ich gehe auch, ich unterstütze auch sein Werk, sodass das Werk hier vollendet werden kann. Weihnachten ist also Gottes Idee, nicht unsere, seine Erfindung. Der Gottheit meine ich jetzt Vater, Sohn und Heiliger Geist. Es ist Gottes Kreation. Weihnachten ist die Vollendung der Schöpfung. Warum musste Christus geboren werden? Ohne Weihnachten wäre die Schöpfung nicht vollendet worden. Also lass uns mal das nur festhalten, wäre eine Sache, halbe Sache gewesen. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Es muss jemand kommen, es muss sich an der Seite der Menschen jemand stellen, denn nur dann ist die Menschheit und die Welt und der Kosmos perfekt. Gott kann nichts dafür, dass dieser Aufstand im Himmel stattfand. Also man fragt sich, warum, wenn der schlaue Gott, der perfekte Gott, der allmächtige Gott, der allwissende Gott, wenn der doch alles weiß, warum hat er den Luzifer oder wie, warum hat er den geschaffen? Den hätte er doch von vornherein irgendwie verhindern können oder ausschalten können oder anders irgendwie elementieren können. Aber nein, Gott wollte, dass die Engelwelt sich entscheidet, dass sich alle entscheiden, dass man ihm freiwillig dient. Und sogar die Gottheit dient einander nicht, weil sie müssen, sondern freiwillig. Ich und der Vater, wir sind eins. Also die ganze Gottheit, du musst den ganzen Heilsweg hier richtig verstehen, um was es hier wirklich geht. Der Mensch musste sich entscheiden, die Geister, die Engelwelt, die Dämonen, die sind ja gefallene Engel, weiter nichts, die mussten sich entscheiden und jeder andere Engel, Gabriel, wie sieht es mit dir aus, für oder mich, gegen mich, Michael, wie sieht es bei dir aus, Raphael und so weiter, all diese Geisteswesen mussten sich individuell, ganz persönlich entscheiden und dann auch die Entscheidung der Gottheit und dass der Heilige Geist und Jesus hier auf diese Erde gehen und das Werk, das Gott angefangen hat, vollenden. Denn das Gespräch war ja, lasst uns Menschen machen, die uns gleich sind, die mit uns kommunizieren, die uns verstehen und die wir verstehen. Also auf gleicher Ebene, auf gleicher Augenhöhe, lasst uns solche Menschen machen. Der Mensch wurde aus der Erde geschaffen. Und jetzt lasst uns mal hier sehen, warum Jesus geboren worden ist, warum er kommen musste, um das Werk der Schöpfung zu vollenden. Er kam vom Himmel, wir sind aus der Erde. Staub zu Staub, Asche zu Asche, das was Erde ist, soll Erde werden, das ist der normale Gang des Menschen. Für den Menschen gab es keine andere Entwicklung wie für das liebe Vieh, es sei denn das Wunder von Weihnachten. Das Wunder von Weihnachten ist wie ein Eingriff in den ganzen Lauf des Kosmos. Und Jesus kam und Gott sandte Jesus, oder wenn wir sagen Gott sandte Jesus, es war seine freiwillige Entscheidung. Er ging und hat der Vater nur grünes Licht gegeben. Der Heilige Geist, Jesus sagt, ich werde den Vater bitten und er wird einen anderen Tröster, den Heiligen Geist senden und der wird bei euch ewiglich bleiben. Also es ist eine ganz freie Entscheidung der Gottheit, dass der Sohn und der Heilige Geist hier zu uns gekommen sind und uns mitgeholfen haben, aus diesem staubigen Leben, aus diesem Drecksleben, aus diesem irdischen Leben herauszukommen. Er sandte Jesus, um uns Menschen auf eine neue Stufe zu stellen. Jesus kam, der Mensch ist zwar gefallen gewesen, aber eigentlich hat er auch nichts anderes tun können, denn er ist zum Sterben geschaffen worden. Staub bist du und Staub sollst du werden. Damit er das ewige Leben habe, musste von oben, von Gott, vom Himmel her eingegriffen werden. Damit die Materie Geist wird. Du und ich, wir sollen Geist werden. Und Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stürbe. Eigentlich jeder Gläubige lebt schon in der Ewigkeit. Jeder Gläubige ist schon am Thron Gottes. Jeder Gläubige ist eigentlich schon vollendet in der Herrlichkeit, denn er wird leben, obgleich er stürbe. Und mit dem Kommen Jesu, mit seiner Geburt in unserem irdischen Dasein, hat die Menschheit eine neue Entwicklungsstufe bekommen. Einen ganz gewaltigen Sprung, so Quantensprung, wenn man es so sagen möchte, mathematisch. Also Gott hat der Welt eine Nachhilfe gegeben und sagt so, auf, wach auf, der du schläfst, so wird Christus dich erleuchten. Der perfekte Gott sandte Jesus zu unserer Vollendung. Das war der Einfall Gottes, der perfekte Gott sandte Jesus zu diesen unperfekten, unvollkommenen Menschen. Ohne Gottes Hilfe, ohne diesen Eingriff von oben wärst du Staub geblieben. Man hätte dich beerdigt, kein Mensch hätte Notiz von dir genommen. Da wäre aus dieser Raupe nie ein Schmetterling geworden, wenn man diesen Werdegang so anschauen würde. Wir hätten nie diese andere Dimension erreicht, wenn Gott nicht eingegriffen hätte. Dieser Eingriff Gottes, der hat uns meilenweit vorangebracht. Wir wären rückwärts gegangen. Wir wären wieder das gewesen und geworden, was wir waren. Von Erde bist du, zur Erde sollst du werden. Sterblich. Geh deinen Weg, hat der Gott gesagt. Warum ist Jesus geboren? Wozu? Weshalb? 1. Johannes 3, Vers 8, eine der wichtigsten Stellen, bei dieser Stelle bleibe ich so ein bisschen. 1. Johannes 3, Vers 8, Jesus kam, um die Werke Satans zu zerstören. Das ist also ein ganz wichtiger Faktor. Das ist eine ganze Menge, um die Werke Satans zu zerstören, was es auch immer heißt. Der perfekte Gott musste selbst mit dem Bösen aufräumen, denn die Menschheit ist in eine Sklaverei geraten, Abhängigkeit. Er musste den Müll selbst entsorgen irgendwo, um die Werke Satans zu zerstören. Das war also der Zweck der Ankunft Jesu. Der Mensch wäre nie mehr aus dem Gefängnis rausgekommen. Der Mensch wäre nie mehr aus diesem Sklavenmarkt rausgekommen, wäre nie mehr befreit worden. Und deshalb kam Jesus als Vollender der Schöpfung und des Menschseins und des Lebens. Die Werke Satans sind Materialisierungen, also Erlösen von Werken Satans. Weißt du, die meisten Leute denken nur das Böse. Das ist nicht das Böse allein. Sogar das Gute kann sogar schlecht sein. Also es muss nicht immer, dass das immer das Böse, also er ist gekommen, um uns von dem Bösen zu erlösen, sondern vom Satan. Und das ist mehr als nur das Böse oder das Übel. Wir beten dem Vater, unser erlöse uns von dem Bösen oder dem Übel oder was es auch immer ist. Aber hier von den Werken Satans. Werke Satans, diese Materialisierung ist Einengung, Egoismus, Begrenzung, Freigeisterei oder Sklaverei. Und von diesem, dass der Mensch einfach hörig abhängig ist von dieser Materie, vom Geld, von den Sachzwängen, denn uns zwingen, guck mal, hätten wir kein Wasser, wir würden verdursten oder keine Wasserleitung. Was würdest du hier in Deutschland, in Berlin machen ohne Wasserleitung, ohne Strom und so weiter? Das sind Sachzwänge. Wir werden also nicht nur gezwungen, moralisch, politisch, religiös oder sonst wie. Nein, wir werden sogar von Sachen gezwungen. Die U-Bahn geht nicht. Die Straßenbahn geht nicht. Und so weiter. Und dann läuft nichts mehr in unserem Leben. Und der Satan versucht auf allen Arten und Weisen den Menschen in einen Zwang zu bringen. Und Jesus kam, uns von diesen Zwängen zu befreien, dass der Mensch, der an Gott glaubt, flexibel ist, dass er sowohl als auch kann sein und nichts sein, haben und nicht haben. Er kann also reich sein und er kann arm sein. Er kann First-Class-Hotel übernachten und er kann irgendwo in einer Hundebude übernachten. Also beides ist möglich. Warum? Weil dem Glaubenden, der kann alles. Und der an Gott glaubt, der kann alles. Der kann, also wie Jesus, auf dem Wasser gehen und natürlich auch auf dem Berg oben sich verklären. Der kann also verschiedene Zustände annehmen und auch sein Leben dem auch gestalten. Also er ist nicht begrenzt. Und Jesus kam, um uns von der satanischen Begrenzung zu befreien. Du kannst nicht anders. Das können wir nicht. Wir können uns nicht leisten. Wir sind so verdammt und verurteilt. Wir sind verflucht. Und er kam, uns diesen Fluch zu nehmen und zu brechen. Jesus kam nicht, um die Welt zu verdammen. Denn wir lesen nirgendwo, dass Jesus irgendjemand verdammte. Außer ein Feigenbaum, der keine Frucht trug. Sonst hat er nie jemand verflucht. Und das ist prophetisch gesehen und prophetisch gesprochen. Er kam nicht, die Welt zu verwirren. Er kam nicht, um der Welt ein schlechtes Gewissen zu bringen. Oder die Welt zu spalten, was manche Leute sagen, seit Jesus gekommen ist, ist es Chaos auf dieser Welt. Christentum und Judentum und Islam und alles, die ganzen Religionen. Nein, er kam nicht, sondern nach Johannes 3, Vers 17, er kam, um die Welt zu retten und Sünder selig zu machen. Jesus wurde also nicht geboren, um hier in Bethlehem, so wie wir schön gesungen haben, Urlaub zu machen. Er kam nicht, um Urlaub zu machen. Wenn er hätte Urlaub machen wollen, hätte er lieber Nazareth genommen oder eine andere Gegend, wo ein bisschen mehr grün ist. Er kam hier auf diese Erde, um einfach dir und mir zu dienen und uns sogar die Füße zu waschen. Du musst vorstellen, der große Gott wäscht den unvollkommenen, unvollendeten, unperfekten die Füße. Jesus wurde nicht geboren, um mal vom Himmel abzuschalten, mal zu sehen, was die unten da treiben oder mal das ganze Geplärr der Engel zu vergessen. Nein, er kam, um mit dir dein Schicksal zu teilen und dich da rauszubringen aus diesem Kerker, aus diesem Gefängnis. Wir haben in der Geschichte immer wieder, gerade als der Sklavenhandel blühte und perfekt war, gab es Leute, die sich sogar als Sklaven verkauften, um Sklaven aus der Sklaverei herauszuholen und in die Hölle hineingingen, um die Hölle zu plündern. Seine Geburt ist ein Teil des Planes Gottes, und zwar der letzte Teil der Schöpfung. Deshalb ist jetzt jemand in Christus eine neue Schöpfung. Gott will die Menschheit rausholen aus diesem Dilemma, aus dieser Verbannung, dass es nicht anders gehen kann und nicht anders gehen wird. Und dann hat Gott in seinen Plan den Heiligen Geist geschickt zur Verstärkung. Und er wird einen anderen Tröster senden, der besser ist wie ich. Und es ist gut, dass ich weggehe, sagt Christus. Der Heilige Geist ist die Fortsetzung der Erlösung. Deshalb, wir werden die nächsten Tage noch einiges über die Erlösung hören. Gott ist nicht fertig mit dir und mit mir. Denn er will uns so ausrüsten, so trainieren für die Herrlichkeit. Wenn ich schon dran denke, wenn die Menschen zum Mond oder jetzt demnächst bald zum Mars fliegen wollen, dann trainieren sie jetzt schon. Die trainieren jetzt schon für diese Reise. Und da werden bestimmte nur auserwählt, also die dann wirklich so fit und so in Form sind, damit sie das schaffen. Und Gott trainiert dich für den Himmel, für das Leben im Geist, für das Leben der Herrlichkeit. Wir werden herausgeführt und der Heilige Geist setzt das fort, was Jesus hier begonnen hat in Bethlehem. Gott fängt ganz klein an, ganz klein, mit Einzelle, mit Windeln, mit der Krippe. Und es geht dann weiter, dieser Prozess Gottes wächst und Jesus nahm zu. Und dann gibt es ein paar große Veränderungen im Leben um Jesus herum. Und das zeigt also, die Erlösung, die Jesus begonnen hat, die wird fortgesetzt. Und weißt du, als nächstes, was bei dir und bei mir, was als nächstes passiert oder passierte, nachdem wir erlöst worden sind, wir mussten alle nach Ägypten, mal in die Welt zurück, im Alltag zurück. Und geh, bis der Herodes, der dir nach dem Leben trachtet, bis der gestorben ist. Denn der trachtet diesem Jesus in dir nach dem Leben. Jesus wurde geboren, um Menschen aus der Sklaverei des Herodes zu befreien. Von diesen die haben immer gefragt, wann wirst du uns befreien vom Joch der Römer? Und er hat uns gezeigt, wie man befreit. Haut ab nach Ägypten. Denn der Herodes, dieser Edomiter, der hasst Israel, der hasst die Juden, auch wenn er noch so viel Gutes tut. Es ist merkwürdig, der Herodes war ein Feind des Volkes Gottes und baut den Tempel, regiert in der Stadt und so weiter. Und so ist auch der Teufel. Der Teufel regiert in dieser Welt und der tut zuerst mal, gibt 100 Euro und nimmt 1000 weg. So arbeitet der Teufel. Jesus kam, um die Werke Satans zu zerstören, diese Lügen aufzudecken, die Pläne Satans zu durchkreuzen. Und die Menschen, die mal bei Jesus gewesen sind, die gehen zum Herodes nicht mehr zurück. Die gehen auf einem anderen Weg in ihr Land. Jesus kam, um die Menschen umzuleiten, umzulenken, damit sie sagen, also Herodes, rutscht mir den Puckel runter. Kaiser, rutscht mir den Puckel runter. Also ich brauche euch nicht. Jetzt habe ich den König aller Könige, den Herrn aller Herren gefunden. Also wir dürfen Weihnachten nicht nur allein sehen, dass das Heil in diese Welt gekommen ist. So, jetzt ist ein Virus eingepflanzt, so ein Außerirdischer ist unter uns. Nein, es ist, Gott hat einen Plan und Gott will diesen Plan in dir und mir verwirklichen. Es ist so wichtig, dass wir rauskommen aus Ägypten, oder Israel wurde da herausgeführt. Die ganze Rettung und die ganze Wahrheit ist, 40 Jahre Wüste und dann erst nach 40 Jahre Wüste geht es im gelobten Land der Kampf weiter. Also ich habe gedacht, lieber Heiland, getauft, erfüllt mit dem Heiligen Geist, das ist so wunderbar. Aber was war? Der Kampf geht weiter. Die Sache Gottes geht weiter. Und die Sache Gottes mit dir und mit mir, mit Jesus in dir geht weiter. Du denkst, du bist fertig. Weihnachten, wir sind heute noch nicht fertig damit. Die Welt ist heute damit noch nicht fertig. Er sandte Jesus, er war der Auslöser für die Erlösung, aber nicht die Vollendung. Auch wenn er am Kreuz ausgerufen hat, es ist vollbracht, aber es ist noch lange nicht fertig. Was ist dort vollbracht worden? Jesus kam, um einfach das Gesetz zu erfüllen. Wozu ist Jesus geboren? Um uns von dem Fluch zu befreien, den adamischen Fluch, die Dornenkrone und den mosaischen Fluch oder Gesetz, das waren die Gebote und so weiter. Verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Aber das Werk ist noch nicht vollendet. Und jetzt musst du annehmen, wie viele ihn akzeptieren. Jesus hat sein Kreuz vollbracht. Es ist vollbracht, es ist getan. Aber jetzt bist du beim Vollbringen. Jetzt bist du dran, jetzt bist du gefordert. Und jetzt ist der Heilige Geist, der unserer Schwachheit aufhilft. Johannes, raff dich auf. Du musst dich unabhängig machen. Du musst dich lösen von den bestimmten Vorurteilen. Du musst dich lösen von den Meinungen. Du musst dich lösen von dem ganzen dummen Geschwätz, das du ja ein Jahr ausgehört hast. Du musst dich lösen von den ganzen falschen Lehren, die du gelehrt worden bist. Du musst dich lösen von der Tradition und dem ganzen Formalismus. Erlösung ist mehr. Erlösung ist, Jesus nachzufolgen und auf dem Weg im Himmel zu sein. Der perfekte Gott zeigt dir, was wirklich Perfektionismus ist. Der perfekte Gott zeigte, Jesus war ohne Sünde, kam in diese Welt aus Liebe, liebte die Menschen, diente den Menschen. Und dann, was waren die Ergebnisse? Der Herr Jesus kam, um den Menschen zu zeigen, die sind böse von Anfang an. Die sind unverbesserlich. Den kannst predigen, was du willst. Die glauben doch nicht. Das war, also du siehst, also, Jesus hat nur Gutes getan. Er hat nicht einmal eine Fliege wahrscheinlich abgedrückt. Und hat nur Gutes getan. Und was wollten sie? Kreuzige ihn. Der perfekte Gott zeigte nicht, was die Pharisäer unter Perfektionismus verstehen und nannten, sondern wie ein perfekter Mensch aussieht. Geht umher, heilt Kranke, befreit Gefangene, reinigt Aussätzige. Und das heißt also, er sagt den Aussätzigen, hört mal, ich mag euch, ich liebe euch. Wenn die Pharisäer euch nicht mögen, aber du bist rein, bild dir nichts ein, lass dich keine Schuldkomplexe einreden. Du siehst also, die Pharisäer, die Gesetzlichen, die haben den Menschen Schuldkomplexe eingeredet. Du bist des Todes schuldig. Da war diese Ehebrecherin, die gesteinigt werden sollte. Was sagt der Heiland? Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Ich verdamme dich auch nicht. Also Jesus hat niemand verdammt. Er kam nicht, um die Welt zu verdammen, sondern um die Welt frei zu sprechen, der Welt ein gutes Gewissen zu geben, den Menschen ein gutes Gewissen zu geben. Ein paar Sonnenstrahlen. Und das, was Gott damals gemacht hat, in Jesus Christus sind auch nur so ein paar Lichtstrahlen, sind nur Stückwerke gewesen. Das heißt, jetzt bist du dran, das alles zu erfassen, das ganze Licht Gottes, die ganze Erleuchtung zu begreifen. Weißt du, Jesus zu empfangen für die Maria war nur ein Stück. Jetzt bist du dran, ihn zu empfangen. Wie soll ich dich empfangen, singen wir in einem Lied. Jetzt bist du ihn zu empfangen. Das Licht ist ausgestrahlt worden. Der Sommer ist angebrochen. Die Zeit der Gnade ist da. Der Herr liebt die Menschen. Gott hat gezeigt, ich bin für euch. Und auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, halte ich jetzt an Jesus fest. Und jetzt muss ich an Jesus festklammern. Und du musst vom Heiligen Geist überzeugt werden, so wie die in der Adventszeit, Weihnachtszeit, die Menschen von Gott überzeugt worden sind. Das Abenteuer begann, als Maria Ja sagte. Dann kommt, jetzt musste Josef überzeugt werden. Das sind Stoffel. Gott segne ihn. Nein, ich werde mich nicht mit dieser Jungfrau versündigen. Die hat irgendwas getrieben und so weiter. Aber du siehst, Tabus brechen. Das ist, was Jesus in diese Welt brachte und kam. Jesus hat permanent die Tabus gebrochen, die religiösen Tabus, Sünde. Sowas darf nicht passieren, nicht bei uns und nicht in meiner Familie. Und genau das, was in deiner Familie nicht passieren sollte, passiert es. Diese Jungfrauengeburt. Wo kommt das Kind her? Irgendjemand muss den in die Welt gesetzt haben. Und dass jetzt Gott an allem schuld ist, das ist jetzt diese Geschichte. Gott ist der Urheber. Er ist der Heilige Geist, der die Maria überschattete. Josef musste vom Heiligen Geist überzeugt werden, dass es von Gott, was von ihr geboren wird. Also ohne den Heiligen Geist wird wahrscheinlich in der Weihnachtszeit gar nicht mehr weiterlaufen. Stagniert die ganze Weihnachtsgeschichte, versandet alles oder irgendwie gerät ins Stocken. Warum wurde Jesus überhaupt geboren? Und ich will dir eines sagen, damit wir die Liebe Gottes erfassen. Denn wir sind alle irgendwo schuldig geworden. Wir sind irgendwo gefallen, gestrauchelt, damit wir uns wieder der Liebe Gottes ganz neu öffnen. Also so schlimm kann meine Sünde auch nicht sein. Denn ist unsere Sünde gleich blutrot, soll sie schneeweiß werden. Die Vergebung. Wir erfahren durch Jesus, was Vergebung ist. Eigentlich diese Geschichte mit Maria und diesem Baby Jesus, diese Schwangerschaft, Jungfrauengeburt, ist ein Skandal. Weißt du, diese Jungfrauengeburt, wenn ich Zeit hätte, würde ich noch weiter austreten und ausbauen und ausbauen und euch erklären. Aber es ist ein Skandal. Und Gott zeigt, dass Gott gerade in den Skandalen drin ist. Auch um dich herum ist ein Skandal, was da passiert. Puh, Leute, was steht morgen in der Zeitung? Was werden die Leute sagen? Und dann kommt der Heilige Geist zum Josef oder der Engel und Josef, das ist von Gott geboren. Und die meisten Skandale in deiner Umgebung, die sind von Gott, nicht vom Teufel. Weil Gott seine Spur verfolgt, weil Gott was vorhat, weil Gott Jesus in dein Leben bringen möchte, in deine Familie, in deine Sippe, in deine Rasse, in dein Volk. Er möchte Jesus bringen. Ein Skandal. Du hast ja lange gehört, es ist ja versprochen worden beim Jesaja, eine Jungfrau wird schwanger werden, aber dass gerade bei mir das passieren muss. Josef. Also der Josef, der musste schon vom Heiligen Geist überzeugt werden. Warum musste Jesus gerade zukommen? Warum nicht in eine anständige Familie? Diese Familie ist auch keine anständige Familie. Junges Mädel, 12 Jahre vielleicht, und der alte Herr, Witwer vielleicht. Verstehst du, die passen ja gar nicht altersmäßig zusammen. Aber weißt du, Gott fügt das zusammen, was nicht zusammenpasst, und macht es passend. Es passt schon. Weißt du, und das ist Weihnachten, das ist das Wirken Gottes. Es passt schon. Warum? Jesus wurde unsertwegen geboren, nicht Gottes wegen. Das ist sehr wichtig, dass du das begreifst. Warum ist Jesus in diese Welt gekommen? Nicht seinetwegen oder des Heiligen Geistes wegen, deinetwegen, unsertwegen. Weil Gott mit uns Kontakt aufnehmen konnte. Und weil es gar nicht anders möglich ist, weil sonst passt gar nichts. Aber gerade auf dieser Tour, auf diesem Weg passiert es. Warum empfangen wir den Heiligen Geist? Das ist auch nur der einzige Grund, damit wir mit Gott kommunizieren können. Nicht damit wir bessere Christen sind und auf die anderen runtergucken und gucken, die sind gar nichts. Die haben keine Ahnung. Nein, wir bekommen den Heiligen Geist, damit wir mit Gott Gemeinschaft haben können. Damit wir uns im Geist erbauen können. Und so ist auch Jesus gekommen und so ist auch der Heilige Geist in dieser Welt. Nicht ihretwegen, sondern deinet und unsertwegen und meinetwegen. Damit wir Gott besser verstehen und damit Gott uns besser versteht. Denn ich bete in aller Schwachheit, stottere, stammele und seufze und kriege nichts zusammen und so weiter. Und der Heilige Geist macht dann einen perfekten Vortrag im Himmel über mein Leben, über meine Situation und sagt, Vater, guck mal, das so und so weiter. Dann mit vielen Umschreibungen und Definitionen. Jesus kam für uns, damit wir eine Vorstellung vom Willen Gottes haben. Gott ist nicht so schlimm und so grausam, wie die Leute von Gott reden oder wie uns Gott präsentiert worden ist. Wir haben in unserer Andacht, mit unserer Familie, wir haben sofort laufend gelesen und dann kamen so diese Chronikbücher, diese Geschichtsbücher und wir lasen so der Reihe um und es war grausam, wo Gott befohlen, ganze Völker auszurotten, niederzumetzen, alles platt zu machen und so weiter. Alle, die nicht jüdisch waren und nicht israelitisch waren und nicht Gott Jahwe angebetet haben, alles platt machen. Und wir lesen das und dann denke ich, wie vermittle ich das meinen Kindern? Und dann sagt mein Sohn, damals war er schon auch schlau, ein bisschen oder etwas schlauer, dann sagt der Papa, aber das war der liebe Gott, bevor er Christ geworden ist. Gott musste sich auch bekehren. Versteht ihr mich? Weg von diesem Gesetz und Dogma und so weiter und alles weg, alles, was mich nicht ehrt. Und Gott gereute, dass er den Menschen gemacht hatte. Das war Gott, bevor er Christ wurde. Jesus hat Gott umgestimmt. Eine ganz andere Meinung dem Himmel vermittelt über uns. Die Leute sind nicht so. Die können nicht anders. Denen ist nichts anders. Die wissen nichts anders. Was sollen die machen? Und Jesus hat ein anderes Menschenbild Gott gegenüber gebracht. Und er kam, um einfach ein anderes Bild über dich und mich, dem Vater, zu bringen. Der Heilige Geist auch. Und sagt, du, die sind nur schwach. Die wollen, die haben den Geist, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach zu vollbringen. Und plötzlich haben wir Sympathie bei Gott, bei den Engeln. Und dann freuen sich sogar die Engel, wenn ein armer, elender Sünder, so wie Johannes Matthäus Buße tut und zu Gott sich hinwendet und sagt, Gott, hilf mir. Das ist also, der Himmel ist umgekrempelt worden, seit Jesus ist christlich geworden. Gott ist Christ geworden. Und Jesus Christus kam, hat gelitten. Und der Pontius Pilatus, sagen wir da, immer wieder, der arme Kerl, tut mir leid. Aber okay, das haben Leute gemacht, nicht Gott. Jesus bestand all diese Leiden. Er schwieg, er hat alles erlitten, alles durchlitten und hat die Wahrheit über alles gebracht. Und da zeigt sich die Fratze, wie fromm die Frommen dann sind. Und wenn es darauf ankommt, die Wahrheit, die wollen die Wahrheit gar nicht wissen, die brauchen die Wahrheit nicht. Weg mit dem, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Also Jesus kam, damit sich die Geister scheiden. Das Gute und das Schlechte. Und die Welt war mehr schlecht wie gut. Und das alles offenbar wird und was alles so rauskommt. Jesus wird wie ein Sklave verkauft für einen Sklavenlohn, verraten von seinem besten Freund Judas. Sogar in seinem Kollegium, in seiner Mitarbeiterschaft, in seiner Gefolgschaft, da war ein Verräter, der sogar Jesus verkauft, so wie Judas die Israeliten, also die Söhne Jakobs, den armen Josef verkauften nach Ägypten. Weg mit ihm, diesen Propheten da, diesen Schwärmer, diesen Phantasten. Jesus zeigte, wie man mit Verrat umgeht. Er zeigte uns, Leute, man kann damit leben. Und ich sage dir eine große Wahrheit und ich möchte, dass du von Jesus lernst. Jesus sagt, lernet von mir. Also nicht von mir, sondern von ihm, vom Herrn Jesus, lernt von mir. Und er kam, um uns zu lehren. Er kam uns, um göttliche Wahrheiten zu vermitteln. Die Menschen lassen sich von seinem Geist nichts mehr sagen. So kommt der Sohn Gottes und belehrt uns jetzt. 3 Jahre lang hat er belehrt. Ich hätte ihn 3 Tage machen können. Und danach der Auferstehung noch 40 Tage, und zwar jetzt intensiv, Kursus. Belehrt er die Menschen über Gott. Und er zeigt uns Dinge, die wir gar nicht so leicht verstehen wollen, was die Wahrheit ist. Und er kam uns, göttliche Wahrheiten zu vermitteln. Er sagte, tragt einander, vergibt einander, gebt einander nicht auf. Und dann die Liebe. Er sagt, ein Beispiel habe ich euch gegeben. Tut so, wie ich es getan habe. Und ein Stichwort, was bei Jesus wie ein roter Faden sich so durch seine Lehre, durch seine Lektionen zieht. Also er kam, um die Leute zu belehren. Deshalb ist er geboren als Lehrer, der große Lehrer. Er war ein Lehrer. Ich denke, dass die Hindus ihn gut akzeptieren können und alle anderen Religionen und alle Menschen können ihn gut als Lehrer respektieren. Er war der größte Lehrer. Lehnen konnte Jesus akzeptieren. Gandhi sagte, die Welt hätte mehr solche gebraucht. Aber ein Stichwort hat Jesus immer wieder in seinen Reden und Vorträgen gehabt, Vergebung. Vergibt. Sogar am Kreuz hängt der Sohn Gottes und er zeigte uns, was Vergebung ist. Er zeigt uns, er demonstrierte uns, gab uns Anschauungsunterricht. Sein Leben war rein nicht nur Theorie, sondern voller Praxis. Schaut mich an. Und sagt so, vergibt. Ohne Vergebung gibt es ja keine Heilung, Leute, vergisst es. Ohne Vergebung gibt es keinen Frieden. Viele sind nur deswegen krank, weil sie nicht vergeben können. Dir sind deine Sünden vergeben. Und du siehst also immer wieder Vergebung. Er legt den Punkt auf die wunde Stelle. Leute, ihr müsst vergeben. Euch selbst vergeben, anderen vergeben. Versöhnt euch. Frisst nicht alles in euch hinein. Sprecht es aus, bekennt die Sünden. Die Fehler, die zu kurz kommen, seid offen, redet darüber und das wird euch von der Schuld befreien. Jesus zeigte, wie man lebt und wie man stirbt. Weihnachten. Eigentlich, Weihnachten sollte man mehr über Geburt sprechen. Ein Hippie in der Jesus People Bewegung, das war das erste Mal, wo ich damit konfrontiert wurde, kommt zu mir und sagt, Pastor, ich bin geboren, um zu sterben. Und wir wären geboren, um zu sterben. Und dieser Gedanke ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Und das war für mich wie eine Offenbarung. Da sagte ich, ich bin geboren, um zu sterben. Jesus ist geboren. Und die Frage, wo wir hier standen, wozu bist du geboren, Herr Jesus, um zu sterben? Wozu bist du, wozu bin ich geboren, um zu sterben? Ganz ehrlich, mach dir gar nichts vor. Das Kind schreit. Weißt du, die Erwachsenen ringsherum freuen sich, aber das Kind schreit. Und es weiß, was auf ihn zukommt, Katastrophe. Schwierigkeiten, Probleme, Spannungen. Und die Leute, die sind happy. Und dann, wenn der Mensch stirbt, sind die Leute traurig, depressiv, heulen. Und der Mensch freut sich, jetzt endlich bin ich wieder nach Hause. Also, das ist der Lauf des Menschen. Das Geheimnis des Lebens, und das sollen wir begreifen und verstehen. Und Jesus kam uns, um die Geheimnisse des Lebens zu lehren. Wozu ist Jesus geboren? Um unser Sterben und die Auferstehung zu proklamieren, zu verkündigen. Ohne Tod kein Leben. Die ganze Schöpfung ist so angelegt. Und die Materie muss sterben, damit das Geist und Leben wird. Wenn ich tot bin, bin ich für diese Welt gestorben. Schau, Jesus, es ist vollbracht. Für mich sind die Krankheiten zu Ende. Was kann mir dann Krebs anhaben? Was kann mir Tumor anhaben? Was kann mir, was weiß ich, Schlaganfall anhaben? Wenn ich tot bin, haben die Sorgen keine Macht, kein Recht mehr auf mein Leben. Hör mir zu. Ich will dir diese Theologie weitergeben, damit du verstehst, was der Sinn des Lebens ist. Jesus kam, um uns den Sinn des Lebens zu zeigen. Wenn ich gestorben bin, dann höre ich auf zu sündigen, zu fantasieren, zu spinnen. Da habe ich gar keine, da werde ich gar keine Möglichkeit mehr haben. Wenn ich tot bin, dann trage ich keine Lasten mehr, interessiert mich auch die Schulden nicht und die Hypothek nicht und die Meinung der Leute nicht mehr. Dann können sie fluchen, so viel sie wollen an meinem Grab und können mich selig sprechen, so viel sie wollen. Jesus kam, um uns das Leben zu zeigen und zu sagen, das ist nicht, der Tod ist nicht das Letzte, es ist das Vorletzte. Und das hat er auch demonstriert durch seine Auferstehung, dass er noch 40 Tage danach noch da war. Und sagt, Leute, das sind meine Wunden, schaut her. Ich lebe, ich bin derselbe Jesus, der damals gekreuzigt wurde vor 3 Wochen. Mein Herr und mein Gott, dann hörst du den Thomas. Wenn ich tot bin, habe ich keine Spannungen mehr. Dann gehöre ich ganz und gar Gott. Halleluja. Dann bin ich Gottes Eigentum. Dann bin ich bei Gott. Jesus kam, uns zu zeigen, was das Leben wirklich ist. Der Tod ist nur die Tür zum anderen Leben. Und jeder Geburtsvorgang, und er ist geboren, Jesus wurde geboren. Und wenn er hat den Mutterschoß durchbrochen, das ist nichts anderes wie ein Durchbruch in ein anderes Leben. Und Sterben ist auch nichts anderes wie ein Einbruch in ein anderes Leben. Wer was haben will, der muss zuerst einmal was geben. Das ist also diese Art des Sterbens, loslassen. Das war bei Jesus also auch ein ganz großes Thema. Er kam hier auf diese Erde zu zeigen, loslassen. Lass den Himmel los, lass die Menschen los, lass die Mutter los, lass den Johannes los, lass die Kirche los, lass das alles loslassen. Das ist also die Lektionen, die er den Menschen erteilte. Er zeigt uns, was man tun muss. Und wer etwas haben will, der muss zuerst mal was sehen. Und jetzt sagt er, das Weizenkorn muss zuerst in die Erde fallen, vergessen werden und dann bricht es zum neuen Leben auf. Er zeigte die Geheimnisse des Lebens. Du musst sterben, ich muss sterben, um zu leben, um zu überleben, um das Leben auszuleben. Die meisten Leute sind nicht bereit, auch nur einen Finger krumm zu machen. Die meisten Leute sind nicht bereit, Abstriche zu machen, deshalb erleben sie auch nichts. Wenn du bereit wärst, konsequent mit Gott zu gehen, dann egal, was du sagst und egal, was du sagst und egal, was du denkst, egal, was du von mir hältst, wenn wir so konsequent, ich will nur Gott gefallen und ich möchte eines Tages bei Gott sein und ich möchte, dass er Spaß an mir hat und ich möchte Spaß an ihm haben. Weihnachten, ich bin gekommen, den Willen meines Vaters zu tun. Wessen Willen tust du? Und Josef war nicht sein Vater. Auch wenn die Leute gesagt haben, das ist der Zimmermannssohn und alle ihn für den Zimmermannssohn hielten, wozu ist Jesus gekommen? Um zu zeigen, wer der richtige Vater ist. Dein und mein Vater. Hast du schon deinen Vater begriffen? Er kam, um dir deinen Vater zu vermitteln. Dein Vater ist nicht dein Erzeuger. Gott ist dein Vater. Und dann sagt er, wenn ihr betet, Leutchen, faltet die Hände oder streckt die Hände aus, macht, was ihr wollt. Wenn ihr betet, sagt, unser Vater. Mein Vater, auch im Garten Gethsemane, mein Vater, wenn es dein Wille ist, lass den Kelch vorbeigehen. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Du siehst also, wozu kam Jesus, um den Vater uns zu zeigen. Ich und der Vater, wir sind eins. Und immer wieder den Vater. Vater, was würdest du machen? Vater, wie würdest du dich verhalten? Vater, wie würdest du dich entscheiden? Vater, wohin würdest du gehen? Manche Leute dachten, er fragt ja seinen Josef, seinen Stiefvater. Du kannst deinen Stiefvater fragen, wenn er im Himmel ist. Da wird er auch nichts anderes sagen, als das, was Gott sagt. Vater, Vater und nochmals Vater, immer wieder. Er kam uns, den Vater groß zu machen, uns den Weg zum Vater zurückzuzeigen. Jesus ist der verlorene Sohn. Lass mich mal dieses Bild verwenden. Jesus ist für mich der verlorene Sohn, der in diese Welt kam, alles vergeudete, alles verausgabte, alles verschenkte, alles verlebte bei den Huren und Prassern. Du sagst ja, um Himmels Willen, Bruder, mal tu das. Doch, er kam zu den Sündern, er war bei den Zöllnern, er lebte unter den Sündern. Jesus war der verlorene Sohn Gottes. Er war weg. Aber der Vater wusste, mein Sohn kommt zurück. Und dann ist er sogar bei den Schweinen gelandet, dieser mein Sohn. Und dann, dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Und dann steht, und jetzt, warum kam Jesus in diese Welt? Um den frommen Bruder zu zeigen, wie geht man mit dem Vater um? Wie lebt man mit dem Vater? Wie bekommt man Gemeinschaft mit dem Vater, echte Gemeinschaft? Nicht nur Pflichtbewusstsein und dass man religiös brav ist und alle Jahre wieder kommt das Christuskind. Nein, dass man wirklich Gottesdienst feiert. Wie, und da steht er, Vater, dem hast du alles gegeben. Und mir? Und es ist jetzt plötzlich, entdeckt der ältere Bruder oder hört aus dem Mund des Vaters, was der Vater wirklich wollte. Mein Junge, was dein ist, was mein ist, ist auch dein. Du siehst eine neue Beziehung. Und Jesus kam in diese Welt, um diese Beziehung uns zu demonstrieren, zu zeigen. Er gab alles auf. Und jetzt stehst du als frommer Priester, Rabbi, oder was weiß ich, welchem Kult oder welcher Religion. Und mir hast du nichts gegeben. Und der Vater sagt, Junge, was meines, das ist auch dein. Ein neues Vatersbewusstsein. Die meisten Leute haben ein gestörtes Vatersbild, eine gestörte Vatersbeziehung. Die Väter waren vielleicht Süfkis oder Rabauken oder Schlägertypen. Oder sie mussten arbeiten und schuften Tag und Nacht, um die Familie zu ernähren. Und denk nach, diese Nachkriegsgeneration, die hat kein leichtes Leben gehabt. Da mussten sie Überstunden arbeiten, haben kaum Zeit für die Familie gehabt. Und du hast vielleicht nie richtig Vater erlebt. Und damals haben die Leute auch keinen richtigen Vater erlebt. Die meisten Leute sind im Krieg gefallen oder in Sklaverei gegangen oder sind irgendwo beschäftigt gewesen und sie waren nicht da, wo die Familie, die Mutter hat meistens die Kinder erzogen und so weiter. Und du hast ein gestörtes Bild vom Vater und Gott sagt, ich will dein Vater sein. Über alles, was da heißt, Kinder auf Erden. Und wenn ihr arg seid und könnt euren Kindern gute Gaben geben, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn darum bitten? Du siehst also Vaterbild. Jesus wollte uns den Vater demonstrieren, den Vater zeigen, den Vater schmackhaft machen, dich zum Vater bringen, dass du sagst, Vater, ich möchte bei dir, einfach bei dir bleiben und ich möchte bei dir sein. Jesus wurde geboren, um zu sterben, das habe ich auch vorhin gesagt, um zu demonstrieren, was das Leben wirklich ist, loslassen, hergeben. Die Prophetie an Maria, die ist so gewaltig, da solltest du auf den Knien lesen, was diese Hanna sagt. Und ein Schwert wird durch deine Seele gehen. Mutter, dein Sohn, ist mir am Sonntag so groß geworden, ist dein Sohn, guck mal, das ist der Segen von Weihnachten. Wenn du das alles wüsstest, dein Sohn hängt am Kreuz, dein Sohn leidet, ist dir entrissen, hängt unter den Verbrechern, muss sterben, unschuldig. Und wird als ja, wie ein Dieb und Räuber behandelt, wie Staatsverbrecher. Und dazu ist Jesus geboren. Weißt du, er kam in sein Eigentum. Er wollte das alles zu Gott zurück, zum Vater zurückzubringen. Und was machen diese bösen Weingärtner? Die sagen, jetzt kommt der Erbe, lasst uns über ihn herfallen und ihn totschlagen, dann kriegen wir alles. Die wollten nur alles kassieren. Und der Teufel will alles nur kassieren und deshalb kam Jesus, um dem Teufel das Werk zu zerstören, zu durchkreuzen. Die meisten Leute denken, das ist alles ja, Spielerei, Theater, göttliches Theater vielleicht. Aber weißt du, Gott wollte, dass es wirklich alles ausreift, dass es wirklich alles offenlegt, dass das Böse auch reifet. Nicht nur, dass das Gute reifet, sondern auch das Böse. Gott handelt erst, nachdem das Böse auch ausgereift ist, und dann löscht es aus, reißt es Unkraut. Deshalb, wir denken manchmal, wir müssen alles gleich sofort ausreißen. Jesus sagt, nein, 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 Leute, beruhigt euch. Lasst das Unkraut und Weizen zusammenwachsen. Und es kommt die Ernte, und dann werden die Engel Gottes alles schön sauber nacheinander trennen und sortieren. Ich denke, es ist so wichtig, dass wir auch abwarten, bis die Zeit reif ist. Jesus lebte und starb, damit die Welt genauso weitergeht wie bisher, gewiss. Also ich bin schockiert, wenn ich so den Tod Jesu anschaue und damals was, ja, der hohe Priester macht sein Klimbim weiter. Die Welt geht genauso weiter wie bisher, sie eigentlich, außer dass jetzt eine Mutter einen Sohn verloren hat und die Jünger ihren Meister, gar nicht groß verändert, da ist kein Umsturz. Der Pilatus regiert weiter, Kaiser Augustus jubiliert weiter. Und es sieht so aus, als wenn der Teufel recht bekommen hätte. Und die Religiösen triumphieren weiter und sagen, guck mal, jetzt ist er weg, dieser Schlawiner da, dieser Sektenführer, dieser Guru. Und der hohen Priester haben recht behalten. Das geht 30, 40 Jahre so weiter. Fast ein Menschenalter, eine Generation. Geht es genauso weiter wie bisher. Aber dann kommt der Tag der Abrechnung und dann kommt das, was Jesus vorausgesagt hat. Dann wird Jerusalem belagert werden, dann wird die Stadt eingenommen und dann wird die Stadt fallen. Wir denken immer, wenn Gott was tut, muss ganz schnell gehen, Schlag auf Schlag. Jesus kam, um uns auch die Zeit, ein Begriff für die Gotteszeit zu bringen. Eure Zeit ist immer, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Kairos und Kronos. Und Jesus kam und lasst euch Zeit, Leute, beruhigt euch. Seid nicht so hektisch. Es muss alles ausreifen, das Gute wie das Schlechte. Bei dir und bei mir auch. Der perfekte Gott weiß, was er tut. Gott hat die Welt nicht kalt gelassen, sondern in dieser Zeit hat er langsam seine Gemeinde zugerüstet und gebaut. Er sagt, weint nicht über mich, weint über euch und eure Kinder. Weihnachten. Jesus kam, um den Stolz Satans zu brechen. Weißt du, es sieht so aus, als ist nichts gewesen. Alles für die Katz, alles umsonst. Und wenn du dein und mein Leben, wenn du dein manchmal anschaust, denkst du, es ist auch alles für die Katz gewesen. Alles umsonst. Aber Jesus wollte uns demonstrieren, es ist nicht vergeblich im Blick auf die Ewigkeit. Und wir leben nicht für diese Zeit. Wir leben für die Ewigkeit. Er kam in diese Welt, Sohn Gottes, und was passiert? Nicht einmal ein Platz, wo er sein Haupt hinlegt. Kein Raum in der Herberge, wird verspottet nach Strich und Faden, bis es geht nicht mehr, seine Ämter. Und er verteidigt sich nicht. Weißt du, für den Herrn Jesus wäre es so einfach gewesen. Halt! Und die wären schon alle in Ohnmacht gefallen. Du siehst also schon bei der Verhaftung, er hat die Autorität gehabt als Menschensohn, Gottessohn. Er hat die Autorität gehabt, als die Herrscher kommen und dann sagt, wen sucht ihr? Und dann, bevor der Judas noch groß mit seinem Kuss dahin verraten kann, wen sucht ihr? Dann sagt er, ich bin's. Und nur dieses Ich bin's, das ist ein Name für Gott. Ich bin's. Weißt du, was da passiert? Die Kriegsknechte, die Römer wie die Juden, die fallen wie tot zu Boden, so steht es in der Überlieferung. Ich bin's. Und dann kann der Judas küssen. Ich bin's. Er hätte genauso im Pilatushof, da können sagen, Halleluja, und wäre aus dem Saal rausgegangen. Und dann wären alle wie tot umgefallen. Aber er tat es nicht. Und das ist, was Jesus uns zeigte, nicht mit Heer und nicht mit Macht, sondern mit Geist. Und das Evangelium ist eine geistliche Sache. Nicht, dass man mit der Keule die Leute bekehrt und mit dem Schwert, so wie Karl der Große das probiert hat mit den Sachsen. Oder andere, Mohammed, ganz Nordafrika. Nein, mit Liebe, Demut. Er war sanftmütig und von Herzen demütigt. Das war Jesus. Ich denke, du kennst Jesus gar nicht so richtig. Wenn ich mir so vorstelle, kennst du Jesus? Oh, da ist noch so viel zu entdecken an diesem Jesus. So viele Eigenschaften. Der verteidigt sich nicht. Kein Wort der Verteidigung. Sagst du gar nichts? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, loszulassen und zu töten? Dann sagt er, weißt du, guter Mann, und weil er den Pilatus liebte, und der Pilatus war nicht so böse, der war nur feige. Er hätte nur auf seine Frau gehört, wäre selig gesprochen sogar. Aber er sagt, Du hättest dir keine Macht, wenn dir die Macht nicht von woanders gegeben worden wäre. Und was ist die Wahrheit? Also jetzt weiß ich nichts mehr. Was ist die Wahrheit? Und er ist uns, Jesus gekommen, uns von der Macht Satans zu befreien. Wenn du weißt, was die Macht Satans ist, Satans Macht ist, sich ständig zu verteidigen. Ich habe Recht und ich poche auf mein Recht und mir steht mein Recht zu. Das ist Satan. Das ist das Böse. Oder Satan schiebt die Schuld gerne auf die anderen Leute. Die sind schuld. Weißt du, wenn die nicht da wären, wäre ich heute ein Heiliger. Und Jesus kam, um uns von den Werken Satans zu befreien. Oder dass Satan verachtet die anderen. Jesus hat dagegen diese Verachteten alle aufgewertet. Alle miteinander. Er nahm alles auf sich. Ja. Nehmt mich, lasst die laufen. Er war ein Dulder. Gründe, warum Jesus geboren wurde und Mensch werden musste, in seinen Kosmos kam, was der wahre Zweck seiner Geburt war. Seine Geburt ist mehr als nur ein frommes Symbol. Die können sie entfernen, Sternchen und Engelchen und alles können sie weg. Das Kalifornien mal, weißt du, wir fragen uns manchmal, warum in Kalifornien so oft brennt. Dort herrscht der Teufel. Dort sind Dämonen. Und Dämonen spielen mit Feuer. Und warum gerade hier diese Gegend, gerade dieser Bürgermeister in einer dieser Städte, dieser Gegend brannte vor kurzem. Weißt du, der Teufel, der plagt, wenn die Menschen Gott nicht wollen, kriegen sie den Teufel und zerstört. Der Teufel ist ein Dieb, ein Lügner und ein Mörder. Kalifornien. Und Gründe, warum Jesus kam, ist nicht nur ein frommes Symbol da, dass sie ein Engelchen mehr haben am Himmel. Nein, das hängt mit dem Fall von Luzifer zusammen und natürlich auch mit dem Fall des Menschen, aber der arme Mensch kann nichts dafür. Und deshalb hat Gott Sympathie für den Menschen und deshalb schickt er zu uns Menschen Jesus. Er kam, um den Fluch, der über die Menschheit lastete, zu brechen. Und jeder Fluch kann gebrochen werden. Wenn ein Fluch über dein Leben irgendwo ist, du musst nicht verzweifeln, Jesus ist gekommen, um jeden Fluch zu brechen. Für Luzifer gibt es kein Zurück, aber für dich gibt es noch ein Zurück, ein Umkehren. Den Fluch des Todes, den Fluch des Gesetzes, den Fluch der Sünde, welche Flüche auch immer sein mögen. Er wurde geboren, damit du zu Gott vorgelassen wirst und damit du dich nicht schämen musst. Weißt du, damit die ganze Schmach und Schande von deinem Leben entfernt werden kann. Deshalb ist er gekommen. Er kam, um dich mit Gott zu versöhnen. Da gibt es Bibelstellen, könnt ihr nachlesen, Epheser 2, Vers 14 bis 18 und 2. Korinther 5, Vers 18 bis 21. Er kam, um uns mit Gott zu versöhnen. Er selbst, Gott hat sich mit uns versöhnt. Also die Gottheit hat sich versöhnt. Nicht der Mensch hat sich mit Gott versöhnt, verstehen wir mal, sondern Gott hat die Welt mit sich selbst versöhnt. Gott hat gesagt, guck mal, jetzt bin ich Christ. Jetzt werde ich niemanden mehr ausrotten. Jetzt werde ich keine Flut mehr schicken. Und jetzt freut es mich nicht mehr, dass ich die Menschen gemacht habe. Jetzt freue ich mich, dass wenigstens der Noah überlebt hat. Du siehst also, die Gottheit hat plötzlich die Liebe zu der Menschheit gefunden bekommen. Und ich werde den Vater bitten. Weißt du, der Vater hat den Geist zurückgenommen, weil die Menschen sich von seinem Geist nichts mehr sagen ließen, sich nicht mehr korrigieren ließen, hat den Geist zurückgezogen. Und ich werde den Vater bitten, dass er den Heiligen Geist wieder schickt und dass er den Geist euch entzieht, den Menschen seinen Geist entzieht, dass das nicht weiter anhält, dass der Geist wieder kommt, damit die Menschen wieder leben können. Denn wenn Gott seinen Geist zurücknimmt, weiß, was da wird, dann herrscht das Böse. Denk nur an König Saul. Als der Geist Gottes sich zurückzog, dann wurde er wüterig, ein Bösewicht. Dann wurde er ein Mörder oder nur Mordgedanken haben ihn rumgetrieben, wenn der Geist sich zurückzog. Er wurde geboren, um die Werke des Teufels zu zerstören, zu zersetzen. Also so arbeitet Gott. Er zersetzt, zerlegt. Stück für Stück vernichtet, merzte aus. Und einfach mit Golgatha ist etwas passiert, mit der Krippe ist was passiert. Der Teufel wollte ständig verhindern, dass dieser Jesus nicht kommt. Denn er wusste, es ist vorbei mit mir, wenn der kommt. Aber Jesus kam und weil er so demütig war, er kam in Demut. Und der Teufel geht alle Wege, bloß den Demutsweg nicht. Der Teufel mag Demut nicht. Also er hat mit Erniedrigung hatte die größten Probleme. Also wenn du Gott erreichen möchtest, es gibt einen Weg, den Weg der Demut. Du kommst immer hin. Der Weg wird dir nie streitig gemacht. Und Jesus ist den Weg der Demut gegangen, hat sich gedemütigt, in der Krippe liegt er. Weißt du, welcher Gott, welcher König, welcher Geist, welcher Engel, welche Majestät liegt schon in der Krippe? Ein schönes goldenes Bettchen oder was weiß ich, aber eine Krippe, eine Schafskrippe bei den Viechern. Und dann, welcher Gott hängt am Kreuz? Wenn du Jesus von Nazareth, König der Juden, wenn du diese Anfangsbuchstaben zusammen addierst, dann kommst du vom hebräischen Jahwe. Jahwe hängt am Kreuz. Der Ich Bin. Der Gott, der sich bei Moses offenbarte, der hängt am Kreuz. Jahwe, Jesus von Nazareth, König der Juden. Das, was der Pilatus geschrieben hat, das war kein Zufall, nichts von ungefähr. Weißt du, was um Jesus alles passiert, hat eine tiefe geistige Bedeutung. Jesus ist der Wegbereiter für den Heiligen Geist. Und er sagt, es ist gut, dass ich weggehe. Jünger weint nicht, seid nicht traurig. Es ist gut. Ich bin gekommen. Ich habe euch die Tür aufgemacht. Und ich werde den Vater bitten. Er wird euch jetzt den Geist schicken, der am Anfang über die Urflut brütete. Und in Lukas 2, Vers 10 haben die Engel gesagt, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Jesus ist geboren, um den Menschen wieder Lebensfreude zu bringen. Halleluja, dass sie jubeln und jauchzen. Das ist Weihnachten. Weihnachten ist kein Trauerfest. Es ist interessant, als ich in Pakistan war, und ich habe sowas hier erlebst du ja nicht. Und muss ein bisschen warten, bis wir alle muslimisch sind. Vielleicht dann. Aber wir müssen schieden sein werden. Und dieses Geheule, morgen schon, ach unser, warum haben wir nicht gewacht? Warum ist dieser Nachfahre von Mohammed ermordet worden? Warum? Und die geißeln sich und schlagen sich und machen alles rum. All diese religiösen Feste der Hochreligion, wie Islam, sind Trauerfeste. Aber für uns Weihnachten, Jubelfest. Ostern, Jubelfest. Pfingsten, Jubelfest. Da springst du hoch. Und wir haben Feste der Freude, des Sieges. Jesus kam, dass das Volk wieder jubeln kann, dass du wieder was zu lachen hast, dass du wieder was auszupacken hast. Also, ihr für Heiligabend eine gute Predigt müsst kommen. Ich habe überlegt, wie ich dir aufziehe. Aber ich lasse nur bei Theorie, dass das Auspacken, das macht ihr nachher. Gott will uns, oder Jesus öffnet uns die Augen. Oder weiter, er bringt uns die Liebe Gottes. Er kam, um uns die Liebe Gottes zu sagen. Gott liebt dich. Und zwar, weißt du, dass das Kind von der Mutter ist, das weiß die Mutter. Aber so, das sieht genauso wie ein Vater da aus. Verstehst du? Dass das schon allein im Kind, meistens sieht er nicht so aus wie der Vater, aber trotzdem. Aber das sieht wie der Vater aus. Ja, das, und weil die alle sagen, dass er wie der Vater aussieht, glaubt er auch der Vater, dass es so aussieht wie er. Aber wir sehen die Liebe des Vaters im Sohn, der Mensch geworden. Der Vater beugt sich über uns. Fürchtet euch nicht, hat der Engel gesagt. Euch ist heute der Heiland geboren. Jesus kam uns, um die Furcht in unserem Leben zu bannen. Was ist, wenn das Leben zu Ende ist? Was ist, wenn die Welt nicht mehr da ist? Was ist, wenn wir das und das und das und das nicht mehr haben? Furcht ist eine Macht, eine Supermacht. Und Jesus kam, um die Furcht zu bannen, die Furcht zu entschärfen, der Furcht die Macht zu nehmen, die Furcht vor dem Tod. Eines meiner größten Ängste, ich bin eigentlich nicht ängstlich und bin sehr mutig sonst, aber einer meiner größten Ängste ist die Angst vor dem Tod gewesen. Und zwar, weil ich als Lausbub mal ein Schockerlebnis, traumatisches Erlebnis hatte. Das hat mich jahrelang nicht mehr losgelassen. Und eines Tages habe ich gewusst, du wirst sterben. Bei uns war eine Typhusepidemie und da sind sehr viele Leute aus dem Dorf gestorben in der Sowjetunion. Es sind sehr viele Leute gestorben. Und wir waren als Lausbuben am Leichenhaus und wir wollten sehen, was im Leichenhaus drin ist. Die Tür war ja zu sonst. Und da war so ein Gitterfenster und wir steigen durch das Gitterfenster rein. Und wir sehen unsere Nachbarn, alle aufgebahrt. Und vor lauter Schreck bleibe ich noch hängen, beim Raussteigen. Und habe gezittert, hoffentlich kommt niemand und hoffentlich entdecken sie mich nicht, dass wir hier im Leichenhaus waren. Und ein Gedanke war, eines Tages, Johannes, wirst du auch so auf dem Tisch aufgebahrt liegen und die werden dich abwaschen oder einpacken und einsargen und so weiter. Und dann bist du auch dort. Und was ist, wenn du einmal gestorben bist? Dieser Gedanke hat mich als junger Mann nie losgelassen, immer wieder beschäftigt. Ist mit dem Leben alles zu Ende, auch wenn ich was anderes gelehrt worden bin vom Kommunismus her. Aber ist mit dem Tod wirklich alles aus? Aber ich kann euch eines sagen, seit Jesus im Herzen mir hineinkam oder in mein Herz wohnt, seitdem ich Jesus begriffen habe, ist die Furcht vor dem Tod gewichen. Wenn ich jetzt die Augen zumache, wache ich drüben in der Ewigkeit auf. Die Macht vor dem Tod. Und Jesus kam, um diese Furcht den Menschen zu nehmen. Denn das ist eine massive Furcht, eine Urfurcht. Das steckt in uns allen drin. Angst vor der Ewigkeit, was kommt dann, ohne zu wissen, was dann ist. Jesus ist geboren, Lebensfreude zu bringen, Furcht zu besiegen, den Vater zu zeigen, uns mit Freude zu erfüllen, uns eine neue Wirklichkeit zu geben, zu zeigen, es gibt andere Realitäten als das, was ihr jetzt kennt. Menschen sollen wieder Freude am Menschsein haben, das Leben genießen, freue dich Welt. Wir werden morgen das singen und viele hören davon. Freue dich, dass Jesus in dein Alltag gekommen ist. Freue dich, dass du Gott hast, dass du dein Leben gestalten kannst, dass du Optimist sein kannst. Du musst nicht mehr weiter Pessimist sein. Ist alles sowieso umsonst, alles für die Katze, alles vergeblich. Schaffen wir sowieso nicht. Weihnachten ist das Fest der Freude, das Fest der Liebe. Gott liebt mich. Da werden Sehnsüchte geweckt, Träume geweckt. Kindheitsträume. Weißt du, wenn wir manchmal Weihnachten feiern und es ist keine Sünde, das habe ich auch gesagt, ist Weihnachten heidnisch. Weihnachten ist ein richtiges Volksfest. Freue dich Welt, nicht freue dich Frommen, ihr Kirchenleute oder ihr Tempelleute, ihr Templer. Freue dich Welt, der Heiland ist geboren. Weißt du, du entdeckst plötzlich das Geheimnis. Gott hat uns Menschen nicht aufgegeben und wir müssen uns selber auch nicht aufgeben. Dass Jesus geboren ist, ist ein Fakt. Und das ist ein Problem, die Verpackung. Weißt du, wenn er bloß anders geboren wäre, ich würde schon glauben an ihm, aber diese Verpackung. Und die meisten Leute halten sich immer bei Weihnachten an der Verpackung auf. Der Inhalt ist wichtig. Oder der Inhalt ist Gottes Sohn. Diese Sendung vom Himmel, was alles der Sohn Gottes bringt, was der Sohn Gottes alles wirkt. Was wir alles in diesem Sohn haben. Wer den Sohn Gottes hat, hat das Leben. Aber wir halten uns immer an dieser blöden Verpackung. Weißt du, selbst wenn es Zeitungspapier ist, spielt keine Rolle. Oder eine Plastiktüte. Die Verpackung ist nicht das Wichtigste. Was ist drin? Was ist da drin? Und meistens die Reichtümer, die wahren Schätze, die sind gar nicht so schön verpackt. Weißt du, wenn du das sofort sehen würdest, was es glitzert und so weiter, würde sofort die Räuber kommen und alles stehlen. Wir haben hier einen Evangelist, wenn er das Opfer einzahlt, also wenn er das Geld kassiert hier oder das Opfer einnimmt, Billy Smith, wenn er es einnimmt, dann sage ich, Billy, hast du keine Angst, wenn du das Geld so in der, dann nimmt das Geld in der Tragtüte und sagt, weißt du, die Leute werden mir die Tragtüte nicht stehlen. Keiner glaubt es, dass ich mein Geld zur Bank in der Tragtüte trage. Aber wenn du in einer schönen Handtasche verpackst oder Kassette oder so weiter, dann sehen sie, Mensch, da ist was drin, da könnte was drin sein, aber in der Plastiktüte. Und so halten sich viele Menschen an der Plastiktüte auf, da ist nichts drin. Da ist manchmal mehr drin als in manchem Safe. Nur die Verpackung. Jesus ist so einer, der sich an unsere Seite stellt, kam uns zu erlösen von den ganzen Götzendiensten, Satanismus, Materialismus, Fetischismus, Aberglauben und dergleichen, von den ganzen falschen Gottesdienstformen. Und er zeigt uns, was eine richtige, wahre Gottesanbetung ist. Da brauchst du keinen Tempel, da brauchst du keinen Altar, da brauchst du kein großes Tamtam, du brauchst nur ein offenes Herz. Gott sandte Jesus. Luther hat dann so einen schönen Spruch gehabt, Gott wollte den Teufel damit fangen, denn du bist der Köter dazu. Gott sandte Jesus. Der hat Jesus in sich. So, was ich noch herausstellen wollte, warum und weshalb und wozu ist Jesus geboren? Du bist in dieser Welt verloren. Du findest dich in dieser Welt nicht zurecht ohne der Leitung von oben, ohne der Hilfe Gottes, ohne der Offenbarung des Heiligen Geistes. Und das ist dieses Bild von dem jungen Tobias in dem apokryphischen Buch Tobias. Da ist der Vater, der hat ein Erbe, irgendwo in Ekbatana, ganz weit weg. Der hat ein Erbe. Aber wie kommt dieses Erbe zu meinem Sohn? Oder wie kriegt mein Sohn das hin? Und er rätselt und denkt darüber nach, wie kommt mein Junge dorthin? Und wie findet er den Weg? Wie findet er die richtigen Leute? Wie findet er die Adresse in Ekbatana, wo diese Hypothek da ist, wo das Geld abgeholt werden kann? Lies mal dieses apokryphische Buch, Tobias, du wirst dort noch viel mehr entdecken, als das, was ich jetzt hier sage in ein paar Sekunden. Und da kommt plötzlich so ein Mann und sagt, ich weiß, Tobit, ich weiß den Weg. Ich war schon oft dort. Ich kenne den Weg, ich bin schon so oft gewesen. Ja, wirklich. Und der Vater bekommt den Eindruck, der Mann kennt den Weg. Es war ein Engel. Ein Engel, der sich an der Seite von Tobias sich gesellte und sagt, ich nehme den Jungen und ich führe den Jungen. Und wie gut, dass der Junge diesen Engel an seiner Seite hat und die marschieren miteinander und unterhalten sich. Ja, ich war schon so oft dort. Eigentlich war das nur für diesen Mann, diese Geschichte hier. Ich war schon so oft und er hat hingeführt und dann sagte, weißt du, du bist noch Single, du brauchst eine Frau, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Da ist noch der Verwandte, die machen wir noch einen Besuch bei den Verwandten, deinen weitläufigen Verwandten und die haben ein schönes Mädchen und vielleicht ist sie was für dich. Und dann sagt er, um Himmels Willen, was habe ich von diesem Mädchen, von dieser Familie gehört? Da stirbt ein Mann nach dem anderen, schon in der Hochzeitsnacht. Aber du siehst, wenn der Engel Gottes an deiner Seite ist, wenn Jesus an deiner Seite ist, der ist so plötzlich gekommen und sagt, ich kenne den Weg, ich führe, ich bringe dich dorthin. Und genau das, was Jesus wollte, er wollte dich an dein Erbe hinbringen, er wollte dich an die Gemeinschaft hinbringen, er wollte dich dorthin bringen, wo Leben fließt und Leben existiert. Und dann sagt er uns so, jetzt gehen wir jetzt zu deinem weitläufigen Vetter und machen wir dort den Besuch. Und tatsächlich, diese Sarah, das ist eine wunderbare, hübsche Frau, aber was alles dran hängt. Und dann in der Hochzeitsnacht, der Vater grabt schon das Loch draußen, weil er weiß, die sechs Männer vor ihm, die sind schon alle in der Hochzeitsnacht durch den bösen Geist gestorben. Aber du siehst, der Mann hat eine Lösung, dieser Engel Gottes hat eine Lösung, eine Patentlösung. Wenn Jesus mit dir geht, hat Jesus für deine Probleme eine Patentlösung. Und du musst nicht gleich sagen, nein, ich werde die Frau nie heiraten, die ist verhext. Das war sie wahrscheinlich, die war unter einem Fluch, welchem Fluch auch immer. Wäre eine interessante Sache, der Sache nachzugehen mal. Aber ich begleite dich. Weißt du, du musst vor Flüche keine Angst haben, wenn du die richtige Begleitung hast. Wenn der richtige Mann, der Mann Gottes, der Engel des Herrn, Jesus Christus an deiner Seite ist oder der Heilige Geist. Und die kommen hin und dann nimmt der Engel oder dieser Mann, der hat er nicht erkannt, der war in Jeans, dieser Engel. Und dann bratet er die Leber, röstet die Leber und es riecht das ganze Haus nach dieser Leber und dieser Geist ist ausgefahren. Fischleber. Lebertran. Aber was es auch immer war, ist egal, nur zum Spaß. Aber auf jeden Fall, wir verstehen manchmal manche mystische Sachen nicht, wir müssen uns nur dabei ein bisschen intensiver damit beschäftigen, da stecken große Wahrheiten drin und dieser Dämon ist gewichen. Und jetzt macht der Vater und guckt, Sarah, lebt der Tobias noch? Oh, die feiern, hopp, hopp, hopp. Die haben Hochzeitsnacht, die sind happy, der ist noch nicht gestorben, der hat überlebt. Und dann bleibt noch mal eine ganze Woche. Also du siehst also, plötzlich, da beginnt das Feiern, die Freude, das Jubeln. Wenn du den richtigen Mann an deiner Seite hast, und ich meine jetzt Jesus, dein Begleiter, den Vater, und dann kommt er nach Hause und er erlebt Wunder über Wunder. Dein Wunderleben wartet auf dich, wenn der Mann von Bethlehem, der Sohn Davids, aus dem Hause Davids, wenn der in dein Leben einzieht. Weißt du, dann überlebst du alle Hexereien und du glaubst gar nicht, wie viele Hexereien hier in dieser Welt herrscht. Wie viel Voodoo-Zauber. Da kannst du hier jetzt, kannst auch jetzt zu dieser Weihnachtszeit, weißt du, ein Renner in den Supermärkten, also hier, Voodoo-Puppen zum Zaubern. Das werden verschenkt, Voodoo-Puppen zum Zaubern. Du kannst also deinen bösen Nachbarn verfluchen und so weiter. Und du wunderst dich, wenn plötzlich so Hexenschuss hast, und du wunderst dich, wenn du das hast und sowas. Weil, wenn du nicht die richtige Waffe, Rüstung hast, wirst du von diesen Mächten erledigt. Wenn wir nicht stark in Christus sind, wenn wir unseren Heiland nicht kennen, Jesus kam uns von den Werken Satans zu zerstören. Also ich habe keine Angst vor Hokuspokus, weil ich weiß, der bei mir ist, ist stärker als der in der Welt ist. Also ich muss mich vor denen nicht fürchten. Aber ich muss mir das jedes Mal bewusst machen. Ich bin in Jesus und Jesus ist in mir. Und wir sind eins und der Heilige Geist gibt mir das Zeugnis. So weiter. Ich würde nicht mal über die Straße gehen, wenn ich nicht wüsste, der Herr ist mit mir. Und deshalb, du brauchst dieses Bewusstsein der Gegenwart Gottes in deinem Leben. Und deshalb kannst du auch gesund leben und stark sein und so weiter. Weißt du, wenn du nicht richtig unter der richtigen Bedeckung vom Blut Jesu bist, von dieser Waffenrüstung Gottes, dann gehst du irgendwo hin, guckst was an und schon fällt über dich was her. Ein böser Geist. Und dann bist du schon verhext. Und manche Leute sind verhext und wissen es nicht einmal. Und ich sage, warum geht es mir so schlecht? Warum läuft bei mir alles schief? Warum klappt es bei uns gar nicht? Ich bin so ehrlich, so aufrichtig und. Und es funktioniert nicht. 6 Männer hat die schon ins Grab gebracht, die liebe Sarah. Und es waren auch gute Männer. Und der Schwiegervater hat sich schon gefreut, endlich kriegt meine Tochter einen Mann. Und es war, weil die nicht unter dem Schutz Gottes waren. Wenn Menschen nicht unter dem Schutz Gottes sind, die kriegen ihr Erbe nicht, die kriegen ihre Segnungen nicht, die haben keinen Profit, da zerrinnt alles unter die Hände. Was bleibt? Jesus ist geboren, um die Werke Satans zu zerstören. Jesaja 9, Vers 5, uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt, gegeben. Uns ist ein Kind geboren, nicht ein Riese, ein Kind. Fang an, dieses Kind aufzunehmen. Dieses kleine Kind, das bringt Revolution. Wie soll ich dich empfangen? Weißt du, wenn Jesus zu dir kommen würde wie Goliath oder Herkules, könntest du nicht verkraften. Aber komm ganz klein, Baby. Stell mal vor, bei dir zu Hause wird vor deiner Tür, ja bei euch beiden, plötzlich vor der Tür wird ein Baby abgelegt. Schon alles passiert? Was machen wir jetzt? Ins Krankenhaus, Babyklappe. Nehmen wir das Kind an. Wir waren in Indien, wir besuchen von Bruder Jackson, der war ja hier bei uns, in Indien, also mittendrin, Bangalore, besuche ich hier. Und plötzlich kommen so 3-4 Mädels angesprungen und mit einem Baby. Das haben sie über den Zaun uns rübergelegt. Was machen wir denn? Ach, sagte, wir haben schon 100 Kinder oder über 100, wir nehmen das Baby, wie soll das Baby heißen? Geben dem Baby einen Namen, adoptieren und nehmen es auf. Wer solch ein Kind aufnimmt, und diese Mädels, wie die strahlten, wir haben jetzt ein Püppchen, wieder ein Püppchen. Jemand von den indischen Leuten, die ihr Kind nicht mehr ernähren konnten, einfach über einen Zaun rübergelegt. Und das finden sie dann im Gebüsch. Was machen wir mit diesem Kind? Wer solch ein Kind aufnimmt, nimmt mich auf. Und so ist Jesus geboren. Was machen wir? Und diese Augen, wie diese von diesen Mädels strahlten, wie heißt es? Was soll das sein? Und dann haben sie geguckt, ist es jung oder Mädel? Ja, wie soll das heißen? Die Freude. Wie nehmen wir einen Menschen auf? Aber du kannst jemanden nur aufnehmen, wenn du auch angenommen wirst. Das waren auch alles Waisenkinder. Diese Mädels, die jetzt dieses Baby gefunden haben, die sind auch Waisenkinder, auch mal über den Zaun vielleicht abgegeben worden. Die haben ihr Schicksal geteilt, sie haben ihr Schicksal verstanden. Sie konnten sich identifizieren. Also uns, wir werden schon Platz machen und kriegen. Und dann in diese Hallen, dann wir rücken einfach zusammen. Bist du bereit, Jesus aufzunehmen, zusammenzurücken? Es wird noch viel gelernt und gearbeitet werden. Aber das ist ein Prozess, das macht der Heilige Geist. So ein Kind, ganz klein, einfach, ohne große Werke, ohne Vorleistung. Uns ist ein Kind geboren, uns ist ein Sohn geschenkt, gegeben. Also kein großer Rabbi oder Priester oder Prophet. Nein, ein ganz einfacher Mensch, ein Menschlein, ein Neugeborenes. Und da steckt alles drin, aus dem kann alles werden. Aus diesem Jesus in dir kann alles werden. Weißt du, die Mutter, die in Braunau ein Baby auf den Armen trug, sie wusste nicht, was aus diesem Baby einmal werden wird. Weißt du, es kann ein Heiliger oder ein Verbrecher werden. Es war Adolf Hitler. Und jeder hat mal so klein angefangen. Aber du siehst, was aus einem werden kann. Kann ein Heiliger oder ein Bestie werden. Alles steckt drin. Und Jesus fängt ganz klein in uns an. Punkt 0 oder Punkt, einmal einfach mal Punkt machen und dann sagen wir, fangen heute, ab heute, ab diesem Weihnachten fangen wir neu an. Ich mag immer gerne, dass wir so einen Stich da nehmen. Ich bin ein Mensch, auf jeden Fall Strich ziehen, Punkt machen und dann sagen, ab heute ist der neue Tag. Ab heute beginne ich ein neues Leben. Ab heute fange ich so an, als wenn ich noch nie was von Gott gewusst, noch nie was gehört habe. Und so habe ich auch meine Bibel angefangen zu lesen, ganz von vorne. Ich habe schon x-mal durchgelesen, aber manchmal im Jahr mache ich so, jetzt möchte ich so die Bibel lesen, als wenn ich sie noch nie gelesen hätte. Ohne Anstriche, ohne Bemerkungen, ohne irgendwelche Verfärbungen, ganz von vorne. Und weißt du, das ist das Schönste, wenn man ganz von vorne anfängt. Und Gott gibt uns in Jesus eine Chance, von vorne anzufangen. Mit unserem Leben, auch wenn du alt bist. Auch wenn du schon dein Leben zum großen Teil verlebt hast. Gott sagt, du bist mir kostbar. Auch noch die paar Jahre oder Jährchen, die noch vor dir liegen, mit dir kann ich noch was anfangen. Gott sucht nicht deine Leistung, nicht dein Geld, nicht deine Bildung. Was er sucht, ist deine Persönlichkeit. Bist du bereit, mich aufzunehmen? Er hatte keinen Raum in der Herberge, aber bist du bereit? Er sucht einfach dich, und zwar, weil du so kostbar für ihn bist, als Mensch. Er sucht dich. Die Menschen lassen sich von meinem Geist nichts mehr sagen, aber er sucht dich. Er kam und gerade besonders für dich hat er seinen Sohn gegeben. Und jetzt möchte ich ganz schnell noch ganz kurz einen Gedanken verwenden. Deinetwegen oder jetzt meinetwegen ist Jesus gekommen. Wozu ist Jesus geboren? Meinetwegen. Also wenn für alle anderen er nicht geboren ist und die anderen, all die anderen mit ihm nichts zu tun haben wollen, aber für mich, ich war verloren. Ich habe ihn nötig gehabt, damit ich zum Leben komme, also für mich. Jesus ist deinetwegen oder meinetwegen geboren. Ich muss in dein Haus, Zachäus, einkehren. Alles andere. Weißt du, alle, plötzlich die ganzen Leute in Jericho sind vergessen, in dein Haus. Ich muss zu dir kommen. Du hast Gottes Herz gebrochen. Wegen dir weint der liebe Gott. Er hat gesehen, wie der Teufel dich permanent belügt und bestiehlt, wie er dich ausbeutet und ausnützt. Ständig, wie er dich in das Licht führt, über den Tisch zieht, wie du hilflos daliegst in deinem Blut. Alle gehen an dir vorbei, du betest, oh erbarmt, Leute, hilft mir, Leute, habt Mitleid mit mir. Aber alle gehen da mit ihren religiösen Übungen da in die Kirche, im Dom oder sonst wo. Aber für dich haben sie nicht Zeit. In der Weihnachtszeit, weißt du, jeder hetzt und jagt immer ihren Hobbys nach, was es auch ist. Und du liegst in deinen Schmerzen, kaum auszuhalten. Für dich gibt es kein Heilmittel für deine Wunden. Und du siehst, die mögen mich nicht. Weißt du, ich habe etwas von einer Mutter mal erlebt. Zum Muttertag kommt der Sohn, reicher Sohn, Geschäftsmann, und schenkt der Mutter einen wunderbaren Strauß. Der Sohn ist weg, die Mutter nimmt den Strauß und den Mülleimer. Sagte, weißt du, mir wäre lieber, wenn er mal das Jahr über mal nach mir gucken würde. Aber nur zum Muttertag, nur die Pflicht zu erfüllen und mich zu besuchen, das ist Heuchelei für mich. Fromme Mutter. Und den schönen Blumenstrauß, der nicht einmal in der Vase gesteckt, in den Mülleimer. Und wenn du manche so Liebe und so Scheinheiligkeit mancher Leute siehst, dann sagst du, ist auch nicht besser. Alles nur Heuchelei. Ach, süßer die Glocken, die klingen. Verstehst du, da muss nur eine Laus über die Leber laufen. Muss nur was schief gehen und dann gehen sie, explodieren sie. Und wenn es nicht so ist, wie sie es gewünscht haben, der Braten angebrannt. Und schon ist der Familienkrach perfekt. Jesus kam, um gerade solche Defizite in deinem, meinem Leben auszugleichen. Er kam zu uns, weil der Teufel uns ständig uns alle Möglichkeiten raubt und ständig durchfallen lässt und niemand uns einen Kredit mehr gibt und wir bei allen verdammt sind. Ach, was wollen die schon wieder? Was wollen sie und so weiter? Weil, und sei ehrlich, die Menschheit ist so voller Hass und so voller Bitterkeit. Übrigens, ein Lebenszeichen von der Familie in Jemen. Es ist durch die Nachrichten gegangen heute. Verstehst du? Und wir dürfen weiter beten für diese Familie. Also die Kinder haben sich gemeldet aus irgendeiner Form. Also das ging durch die Medien. Also wir können ganz getrost sein. Weißt du, so ein Lichtzeichen. Kinder melden sich. Ich weiß nicht, die haben nach Hause angerufen oder was es da war. Also auf jeden Fall Es ist noch, die leben noch, diese Familie, die in Jemen sind. Und so ein Lebenszeichen, das erquickt manchmal und dann denkt man, guck mal, jetzt, da habe ich gleich an dich gedacht. Haben wir ja gebetet, man betet ja für diese Familie, weil die einfach irgendwo auch nahestehen. Und dann so ein Lebenszeichen. Auch wenn es nur ein schwaches Lebenszeichen ist. Weißt du, und Gott sieht das. Gott sieht dein Lebenszeichen. Da ist noch nicht alles verloren. Da ist noch nicht alles kaputt. Da ist noch nicht alles zerstört. Der Teufel ist am Werk. Der möchte alles ruinieren und vernichten. Und dann kommt der Sohn Gottes und sagt, ich bringe das Opfer. Ich gehe, Vater. Ich erledige das. Und ich will den Menschen helfen. Weil du bist dem Vater schon wichtig. Und der Herr Jesus hat den Vater gesehen, wie der im Himmel auf und ab geht. Meine Schöpfung, meine Menschen, mein Ebenbild, das ist, was ich gemacht habe. Das, was meine ganze Hoffnung war, ist alles flöten gegangen. Und der Sohn sagt, ich kann meinen Vater nicht traurig sehen. Ich will meinen Vater erfreuen. Deshalb, ich verkündige euch eine große Freude, weil die Freude ist durch Jesus zustande gekommen. Und wenn der Vater sich freut, freut sich der ganze Himmel. Es ist Freude über einen Menschen, der umkehrt, der Vater. Und Jesus sagte, ich gehe. Und ich bereite meinem Vater eine Freude. Ich bringe ihm ein Geschenk, und zwar die Menschheit. Du bist für Gott so wichtig. Gott konnte seit dem Sündenfall nicht mehr schlafen, wenn er überhaupt konnte. Jesus wurde geboren, um dein Leben aufzuwerten, dein Leben perfekt zu machen, was nicht perfekt ist. Schau dich an und du siehst voller Unvollkommenheiten deine Runzeln, deine Delle und schau dein Leben an. Er kam, um dir eine neue Identität zu geben. Wozu ist Jesus geboren? Um dir Heilsgewissheit zu geben. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Er kam, um wieder mit dir ins Gespräch zu kommen als Gott. Die Beziehung aufzunehmen. Ich bin hier letztes Jahr oder vorletztes Jahr hier mal gelaufen. Was heißt die? Parkplatz gesucht. Oder, lauf aber zu Fuß. Ich lese sonst in der Regel nie, wenn Leute so eine Anzeige am Baum aufhängen. Aber da hängt eine Anzeige hier an einem Pflock angeklebt und ein Foto. Und da bittet jemand inständig, ihm zwei zugelaufene Katzen aufzunehmen. Also da ist ein Mann, der hat eine Kellerwohnung oder im Keller zwei Katzen, die sind ihm zugelaufen. Und dann hat er ein Foto da und zeigt, also diese Katzen, das ist kein Dasein für die Katzen, die sind ihm zugelaufen. Wer hat ein Herz für diese beiden Katzen? Wer hat ein Herz für diese beiden Katzen? Und ich gucke das. Aber lese dann, dachte, wem ist, weil wir hier jemanden, auch ein paar Leute kennen in der Umgebung, vielleicht ist jemand Bekanntes. Und dann lese ich weiter und dann steht weiter drunter und dieser Satz hat mich aufgeschreckt oder nicht aufgeschreckt, sondern stutzig gemacht. Und für diese gute Tat, also wer so diese beiden Katzen aufnimmt und ihnen ein gutes Zuhause gibt und versorgt diese Katzen und nicht dann diese, er hat ja keinen Platz, er darf kein Tier halten hier, aber er hat diese Katzen, die sind ihm zugelaufen einfach. Also für diese gute Tat, nämlich die Katzen aufzunehmen, wird ihnen auch gewiss ein Platz im Himmel sicher sein. Dieser Satz hat mich nur so fasziniert. Wird Ihnen auch ein Platz im Himmel sicher sein? Und ich habe gedacht, Mensch, guck mal, wenn schon das Aufnehmen von zwei dahergelaufenen Katzen jemand einen Platz im Himmel sichert, wie viel mehr, wenn wir den Sohn Gottes aufnehmen, der keinen Platz hatte, der keinen Raum hatte, der nirgendwo zu Hause war. Jesus kam, um uns in den Himmel zu bringen, uns aus der Unsterblichkeit oder uns die Unsterblichkeit zu vermitteln, die Herrlichkeit zu geben. Er wurde geboren, um uns perfekt zu machen. An diesem Kind kann ich lernen, wie ich werden kann, was ich werden kann und was nur alles so auf mich zukommt, bis ich das werde. Du musst nicht perfekt sein. Du musst nur an einen perfekten Gott glauben, der seinen Heiligen Geist dir sendet und dir hilft, perfekt zu werden. Du wirst mit Sicherheit ein Plätzchen dafür im Himmel finden und bekommen, wenn du Jesus aufnimmst, diesen Knaben. Onkel, wir haben ein Kind wiedergefunden über den Zaun. Diese Freude. Jetzt, wir haben alles vergessen, der untersucht noch ein paar Läuse da sind, also was weiß ich, dann gibt er noch ein paar Anweisungen, der Bruder Jackson. und sagt, ja, wir behalten, wir schaffen Platz. Und der darf bei uns in unserem Zimmer wohnen. Oder die, ich weiß nicht mehr, war es Junge oder Mädchen. Der darf bei uns wohnen. Und die haben selber schon eng und die rücken zusammen. Bist du bereit, ihn aufzunehmen in deinem Leben? Er kam in diese Welt eiskalt, brutal, unbarmherzig, grausam, voller Not und Elend, ausgesetzte Menschen. Wer zwei dieser beiden Kätzchen aufnimmt, wird bestimmt ein Plätzchen im Himmel finden, bekommen. Wer diesen Sohn Gottes aufnimmt, der wird einen Platz nicht nur irgendwo im Himmel finden, sondern bei Christus am Thron. Denn wir werden mit Christus regieren und bei Christus sein und bei Christus bleiben ewiglich. Er kam, die Welt mit Gott zu versöhnen. Also, ich könnte noch weiter schmücken und weiter begründen, wozu Jesus gekommen ist. Es ist so viel. Morgen mache ich weiter, übermorgen mache ich weiter, am Samstag mache ich weiter, am Sonntag mache ich weiter. Also, solange noch diese Weihnachtszeit ist eigentlich, also, ich komme ja aus dem Osten, bei uns geht es bis zum 6. Januar Weihnachten. Also Weihnachten, das ist die Zeit von Weihnachten, die Freude, Weihnachtsfreude. Jesus kam, um uns volles Leben und volles Genüge zu schenken. Lass uns aufstehen und lass uns Gott anbeten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du in diese Welt gekommen bist. Wir haben dich nicht erwartet. Aber der Vater sandte uns den Immanuel, den Gott mit uns. Gott wollte mit uns sein. Und Herr Jesus, ich danke dir, dass du jetzt auch hier in unserer Mitte bist und dass du jetzt jedem begegnest, der sich dir öffnet. Und Herr, wer dich aufnimmt, der bekommt ein Plätzchen im Himmel. Und nicht nur irgendeinen, sondern den wichtigsten Platz direkt am Thron Gottes. Jesus, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und dann sind wir, die Schar, die niemand zählen kann. So viele, Millionen und Abermillionen, die kommen aus der großen Trübsal und wo auch immer und haben ihre Kleider reingemacht im Blute des Lammes, in deinem Blut, Herr Jesus. Die haben dein Leben verwirklicht, die haben dein Leben ausgelebt, die haben dein Leben gelebt. Ich danke dir, dass du dich jetzt auch in dieser Weihnachtszeit manifestierst. Und wir möchten ganz besonders für diese Familie in Jemen beten, denn wenn schon Lebenszeichen da sind, ist auch Hoffnung, dass es noch der ein oder andere, dass sie rauskommen, dass Gott Freiheit schenkt. Wie auch immer, man betet, Gemeinden, die Gläubigen beten hin und her, überall. Und Herr Jesus, du möchtest auch diese Familie zusammenführen. Herr, wie sie auch immer hingekommen sind, und egal was die Welt sagt, man schickt keine Missionare raus oder man geht es nicht raus. Herr Jesus, aber du bist auch rausgegangen. Und du hast die Welt erlöst. Herr Jesus, und ich danke dir, dass du auch hier zu uns gekommen bist, nach Berlin. Und dass du auch Berliner erlöst hast. Welch eine Gnade, welch ein Wunder ist es, Herr Jesus. Und so viele, die dein Wort hören, die werden erlöst. Das Wort vom Kreuz ist eine erlösende Botschaft. Das Wort von der Krippe ist eine erlösende Botschaft. Halleluja, Vater, ich danke dir, dass du Menschen erlöst von dem Fluch, von den Werken Satans. Der Teufel kann nicht mehr das machen, was er will. Seine Pläne werden durchkreuzt durch das Kind von Bethlehem. Halleluja. Der Herodes kann wüten, so viel er will. Seine Pläne werden durchkreuzt durch das Kind von Bethlehem. Oh, der Pilatus, die hohen Priester können machen, was sie wollen. Ihre Pläne werden durchkreuzt durch das Kind von Bethlehem. Danke, Jesus, du bist auch da, auch in unserem Leben, die Pläne Satans zu durchkreuzen, wo der Teufel auch denkt, jetzt habe ich sie fest in meiner Hand, jetzt habe ich sie fest unter meiner Kontrolle. Nein, so wird es nicht sein und so ist es nicht, weil das Kind von Bethlehem immer noch da ist. Halleluja. Amen.